This is my country.
Herzlich willkommen zu Fledermausland. Mein Name ist Hans Hartkern. In diesem Podcast geht es um Fledermäuse und Fledermausforschung. Zu Beginn hatte ich das Vergnügen, mit Kathi Bürger zu sprechen. Sie wird uns einen ersten Überblick über das Thema geben. Doch zuerst möchte ich noch kurz über Podcasts im Allgemeinen sprechen. Es ist natürlich möglich, diesen Podcast über den Browser oder das soziale Netzwerk der Wahl zu hören. Aber eigentlich ist das Konzept viel erfrischender. Wer ein Smartphone besitzt, kann nachschauen, ob nicht schon eine Podcast-App vorinstalliert ist. Falls das nicht der Fall sein sollte, lässt sich das schnell beheben. Ein kurzer Besuch im Play oder App Store schafft Abhilfe. Sofern dies geschafft ist, kann über die Suchfunktion mit dem Begriff Fledermausland dieser Podcast abonniert werden. Keine Angst, das kostet nichts. Der Vorteil ist nun, dass jede Folge automatisch geladen wird. Nach dem Hören wird die Folge auch wieder automatisch gelöscht. Auf diese Weise kann es nicht passieren, dass eine Folge verpasst wird. Außerdem lassen sich vielleicht noch andere spannende Podcasts finden. Aber nun steigen wir direkt ins Gespräch mit Kathi Bürger ein. Ich sitze hier in der Karst- und Höhlenabteilung im Museumsquartier in Wien und bei mir ist die Kathi Bürger, die ist Fledermausforscherin und wird mir heute erzählen, was denn das mit Fledermäusen auf sich hat.
Genau.
Also hallo. Kathi, wie bist du denn zu Fledermäusen gekommen?
Soll ich mal weiter ausholen?
Hol aus, so viel du willst.
Nein, also um es gleich vorwegzunehmen, ich habe eigentlich zwar Biologie und Ökologie studiert auf der Universität Wien, habe mich aber auf Meeresbiologie ursprünglich spezialisiert. Zu den Fledermäusen bin ich dann eigentlich durch Zufall gekommen. Ja. Und zwar wollte ich, ich glaube es war 2004 oder so, wollte im Sommer ein Praktikum machen und eine Freundin von meiner Mutter hat gemeint, ja, es gibt da dieses Fledermaus-Journal kopfüber von einem Fledermaus-Schutzverein und da sucht jemand eben eine Praktikantin zur Hilfe für seine Dissertation. Und ja, okay, das war eben in Deutschland, also die er war auf der Uni in Deutschland und hat eben für die Arbeit in Panama jemanden gesucht.
Okay, cool, in Panama.
Ja. Und daraufhin habe ich beworben und bin da genommen worden.
Hast du dir da, wie soll ich sagen, was hat dir denn da mehr gereizt? Die Fledermäuse oder Panama?
Das einfach wegfahren können.
Ja. Ja. Wieso hast du am Anfang die für Meeresbiologie interessiert? Also was?
Das hat mir damals zu dem Zeitpunkt auch noch interessiert. Ich wollte nur irgendwie direkt was mit Tieren machen und im Meer was, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, also ich wollte einfach nur, meine Intention war einfach weg und das war eben die Möglichkeit, die sich da geboten hat, da greife ich Backe zu.
Die Fledermaus ist Vehikel.
Ja.
Okay.
Genau.
Was war dein Diplomarbeitsthema eigentlich ursprünglich?
Mein Diplomarbeitsthema, also es ist eigentlich um kalzifizierende Braunalgen im Mittelmeer gegangen.
Okay.
Genau. Aber das war eigentlich danach erst.
Ach so, okay.
Ja, ja. Da die Diplomarbeit habe ich erst 2007 angefangen.
Okay.
Also die Fledermäuse sind einfach so dazwischen eingekutscht. Ich habe das gemacht und habe eben aber auf der Uni noch immer Kurse, also ich war ja wohl in am Roten Meer etc. Also ich wollte einfach was anderes ausprobieren.
Was wäre denn jetzt der normale Weg, wenn du jetzt dann von Anfang an Fledermäuse, also würdest du dann Zoologie wahrscheinlich und dann halt...
Ja, ich meine, das Problem...
Also, gibt es sowas wie Studium
für Fledermäuse? Nein, eben, das ist das Problem. Also ja. Gerade auf der Hauptuni Wien gibt es kaum was. Es gibt jetzt zwar von unserem Geschäftsführer, der macht eine Vorlesung über Fledermäuse, aber als Externer. Und es gibt was uns auf der BOKO jemanden, der ist eigentlich Bodenökologe, Bodenzoologe und hat sich jetzt ein bisschen auf die Fledermäuse eingestellt, ja. Aber also wenn man was wirklich von Anfang an direkt mit Fledermäusen machen will, Man muss jetzt nicht unbedingt BOKU studieren, ja, ja, man kann natürlich ja trotzdem das Diplom-Arbeitsthema einfach einen Betreuer extern wählen und das, ja.
Okay, und du bist jetzt Fledermausforscherin nach dieser Panama-Erfahrung?
Ja, genau, das war interessant, weil das war eigentlich mein erster Kontakt mit Fledermäusen und das waren ja eigentlich Fruchtfledermäuse. Mhm. Ja. Und wie ich zurückgekommen bin nach Österreich, eben mein Idee war ja trotzdem noch immer Meeresbiologin zu werden. Und es war eigentlich so ein bisschen meine Mutter, die eben auch schon in dem Verein Mitglied war, die hat mich dann auch angemeldet und hat gesagt, ja, geh halt einmal mit dem Fledermausforscher. Ich dachte so, ja, nein, eh recht nett, so die Nächte um die Ohren schlagen und schauen wir halt. Und am Anfang war es eigentlich, haben wir ja nicht viel gefangen. Ja. Das lernt man dann recht schnell, dass solche Netzfangnächte eigentlich durchaus sehr fad werden können. Ja. Aber
also bei uns jetzt,
ne? Bei uns, in Panama. Ja, ja, genau. Ja. In Panama hast du hunderte Viecher in der Nacht. Also.
Sind, ja gut, Fruchtfledermäuse sind halt, sind die größer oder die waren einfach viel mehr als bei uns?
Ja, sie sind größer. Teilweise waren wir ja von einer Insel. Das heißt, sie sind sowieso schon vom Räumlichen begrenzt. Und es kommt natürlich auch darauf an, wo du bei uns Netzfänge machst. Ja, wenn du in einem riesen Wald gehst und du stellst dort ein paar Netze auf, dann ist das jetzt flächenmäßig, deckst dir nur einen minimalsten Teil ab. Ja. Wenn du natürlich vor einem Schwärmquartier fangst, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du einmal 100 Individuen haben kannst.
Ich verstehe schon. Okay, und du bist aber nicht nur Fledermausforscherin, du bist eine Fledermausschützerin, über das reden wir dann später, aber du bist eine Höhlenforscherin, weil wir sind ja jetzt gerade bei den Höhlenmenschen. Nennst du dich selber Höhlen nicht, gell?
Ich nenne es so. Ich nenne alle möglichen Leute Höhlenmenschen, Spinnenmenschen.
Okay, alles klar. Also das ist erst im Nachhinein.
Nein, das ist fast schon. Ja. Also ich bin eigentlich dann durch die Fledermäuse, weil man die halt im Winter durchaus auch in Höhlen und Stollen gehen muss, wenn man sie zählen will, bin ich dann zum Höhlenverein gekommen. Das war eigentlich durch einen Kollegen, der hat mich zu dem Vereinsabend mitgenommen und das hat mir dann eigentlich schon recht gut getaugt und jetzt bin ich auch, nicht nur in Höhlen unterwegs, um die Fledermäuse zu zählen, natürlich habe ich sie immer im Hintergrund, aber ich mache schon auch, bin bei Forschungsexkursionen dabei, wo es wirklich darum geht, wie geht die Höhle weiter oder kann man zwei Höhlensysteme zusammenhängen, die relativ nah beieinander sind.
Das ist ja praktisch das einzige unentdeckte Land, das es noch gibt bei uns, oder? Genau. Also das ist, du gehst wirklich, du weißt nicht, wie es weitergeht.
Genau. Das du hast teilweise irgendwelche Engstellen, ist dann immer so, wenn.
Das klingt für mich so bedrohlich, es tut mir leid. Also kann man das echt nicht. Für mich persönlich als Mensch könnte man das nicht vorstellen, in einer Höhle einfach so, ich meine, wenn es jetzt eine so kathedralenartige Tropfsteinhöhle ist, bunt beleuchtet und sowas, ich meine, jetzt so ein dunkles, enges Loch.
Ja.
Das
ist spannend, weil es ist gerade dieses Loch und du denkst da eigentlich, ein anderer denkt sich vielleicht, jetzt ist es aus. Mhm. Und dann quetscht du die durch dieses Loch durch und merkst, okay, nach 10, 20, 30 Meter engen Schluf wird es plötzlich wieder groß und du stehst vielleicht vor einer der größten Hallen in Österreich oder so. Okay. Die 100 Meter lang ist und 50 Meter hoch, keine Ahnung. Das ist dann schon recht spannend.
Wenn es einen Touristentunnel liegen gibt, dann komm ich.
Das schaffen wir schon einmal.
Na, also spannend, Höhlen, ja. Aber guck mal zu Fledermäusen. Komm. Mhm. Was ist denn eigentlich eine Fledermaus?
Eine Fledermaus, also Fledermäuse gehören zu den Säugetieren. Mhm. Das heißt, sie haben die speziellen Säugetiermerkmale. Sie haben ein Fell.
Ja.
Sie gebären ihre Jungen lebend. Sie säugen ihre Jungen mit Milch. Haben auch eben Milchzitzen, also die meisten ein Paar, so der Mensch, manche. Es gibt auch noch so Fledermäuse, die haben Haftzitzen, damit sich das Junge anhalten kann. Genau. Und was Besondere halt beim Fledermäusen, was sonst kein Säugetier hat, das ist, es kann aktiv fliegen. Mhm. Also im Vergleich zu Flughörnchen
gedacht. Die können einfach nur gleiten. Die krabbeln auf den Baum und gleiten dann runter.
Genau. Okay. Aber richtig aktiv längere Strecken. Also wenn man es überlegt, Fledermäuse können von wenigen Metern bis fast 2000 Kilometer fliegen. Mhm. Also jetzt nicht in Andurch, aber, ja, aber Wanderungen machen, genau.
Verstehe schon, ja. Okay, und da gibt es Flughunde, gibt es aber auch, oder?
Genau, also die Fledermäuse gehören zur Ordnung der Fledertiere und da gehören die Flughunde auch dazu, wobei man jetzt mittlerweile gar nicht mehr die zwei trennen kann, weil es gibt, also früher hat man es eben in Mikrochiroptera, die kleinen Handflügler und Megachiroptera, die Großhandflügler eingeteilt, ja genau. Und jetzt sind sie aber draufgekommen durch genetische Analysen oder ja, dass es manche Fledermausarten gibt, die näher mit den Flughunden verwandt sind.
Okay.
Also zum Beispiel die Hufeisennasenartigen.
War das schon Linné, der das so eingeteilt hat, oder ist das dann?
Nein, das ist erst später. Okay, alles klar. Das ist noch nicht so lang.
Wie lange gibt es Fledermäuse oder Fledertiere, hast die Gattung, oder? Die Ordnung
heißt
Fledertiere. Ja. Okay. Wie lang gibt es die schon, so evolutionsbiologisch?
Man kann sagen, dass sie mit dem Sterben der Dinosaurier, also es kann schon sein, dass sie mit den Dinosauriern, dass es schon gegeben hat, also aber dann mit dem Massensterben, wie bei vielen anderen Säugetieren, sind sie dann quasi ein bisschen aufgeblüht.
Okay.
Ja.
Okay, ja.
Also 65 Millionen Jahre kann man sagen. Es gibt aber so richtige Nachweise, Fossilfunde, ich glaube das älteste ist 52,5 Millionen Jahre.
Okay.
Und das Interessante ist aber, also wenn man sich das vorstellt, ja, über 50 Millionen Jahre. Und dieses Fossil schaut fast gleich aus wie eine heutige Fledermaus.
Hat sich kaum verändert sozusagen. Genau. Also sie haben ihre Nische schon gefunden.
Genau, also es sind ein paar Sachen, die sich unterscheiden, aber im Grundbau, als man erkennt, wenn man das vor sich sieht, weiß man, das ist eine Fledermaus.
Okay.
Oder war eine Fledermaus. Mhm. Genau. Und ich meine, das Interessante ist natürlich, woher haben sie sich entwickelt, dass es weit gekommen ist, das ist halt noch der Missing Link, also das wissen wir noch nicht wirklich. Okay.
Das ist halt auch wahrscheinlich bei so kleinen Tieren. Waren die früher größer, so wie die Fahne oder sowas, oder waren die immer schon so gleich?
Ja, also von Funden gefunden worden sind auch eher kleine Exemplare. Man kann natürlich sein, dass größere, aber genau, man weiß es nicht. Und interessant ist auch, dass sie stammen schon aus einer Gruppe, wo zum Beispiel auch die Wale dazugehören. Also sie sind vielleicht mit Walen sogar näher verwandt als mit einer Kuh.
Mir geht. Wobei der Wal ist ja, glaube ich, relativ nah mit der Kuh verwandt, was ich irgendwann einmal gelesen habe.
Ja,
also ich habe irgendwann mal gelesen, der Wal ist zuerst im Wasser gewesen, dann ist er an Land gegangen und dann ist er wieder zurück ins Wasser. Ja. Oder so ähnlich. Das sollte sich einmal entscheiden, dieser Wal.
Dieser Wal.
Jetzt wie die Fledermaus, die sich relativ schnell schon entwickelt hat. Und
genau.
Okay, so, und also alle Fledermäuse haben jetzt sozusagen Handflügel, also sie haben ihre Hände sind zu Flügeln.
Genau, also der Körperbau ist wie bei einem Säugetier, also wie bei uns. Das heißt, sie haben einen Oberarm, sie haben einen Unterarm und sie haben die Hände unter Anführungszeichen. Es ist nur so, dass bestimmte Knochen zum Beispiel ein bisschen reduziert worden sind, beziehungsweise verlängert, genau diese Mittelhandknochen und Fingerknochen sind verlängert worden, die Glieder zum Teil ein bisschen reduziert und zwischen diesen Fingern quasi ist dann die Flughaut aufgespannt, also zwischen Finger, Arm, Körper und Bein, Schwanz ist das die Flughaut.
Okay, das ist aber praktisch wirklich so, wie wenn ich mich jetzt so strecken würde, so wie der Hampelmann.
Genau.
Und dann halt die Finger, meine Hände und meine Gliedmaße ein bisschen verändern würde, das ist dann eine Haut drum. Okay.
Ja.
Und wo leben Fledermäuse? Überall? Also sind die auf der ganzen Welt oder gibt es die nur bei uns?
Im Polargebiet gibt es wahrscheinlich nicht, aber sonst sind sie eigentlich überall präsent.
Ja. Okay.
Also es gibt auch Wüstenfledermäuse. Ich meine, Lutten sind es natürlich in geringer Anzahl.
Aber wo leben sie? Also im Felsspalt und so, oder?
Genau.
Okay, alles klar. Und fressen? Was? Du hast von den Fruchtfledermäusen erzählt. Ich weiß, dass Fledermäuse Insekten essen. Deswegen habe ich es ja total gern.
Ja.
Nützlinge für mich.
Genau, also wenn man es weltweit betrachtet, gibt es Fledermäuse, die Früchte fressen. Es gibt nektarschlürfende Fledermäuse. Es gibt Insektivore, also die Insekten fressen, wie bei uns.
Ja.
Es gibt aber allerdings auch Fleischfressende und es gibt natürlich auch Blutleckende.
Blut, das sind die Vampire dann, oder?
Genau.
Erzähl ein bisschen, wie machen die das? Machen die das wirklich so?
Deswegen habe ich gesagt, blutleckend. Weil, die sind halt auch relativ klein und ritzen.
Was meinst du mit relativ klein?
Ungefähr. So groß wie ein Handy, so groß wie eine Streichelschachtel.
Ja, Handy auf jeden Fall. Aha, okay. Also es gibt vielleicht auch die eine oder andere Art, die ist ein bisschen größer, aber circa genau.
Also wirklich klar.
Ich meine, okay. Heutzutage sind ja Handys auch sehr unterschiedlich, das muss man auch wieder aufpassen.
Wir haben da jetzt ein Zigarettenschachtel großes Telefon, ist so groß wie eine blutleckende Fledermaus. Okay.
Genau. Ja.
Und wo sind die zu Hause? Das haben wir nicht.
Die sind in Südamerika, Mittelamerika.
Okay. Also brauchen wir jetzt in den Oberkärnten keine Sorgen machen.
Nein, genau. Oberkärnten, Wien. egal. No need to worry. Das funktioniert. Es ist eigentlich recht spannend, weil die zum Teil auch, wenn sie einmal ein Tier gefunden haben, dann besuchen sie das auch immer wieder.
Ah, okay.
Also das erschnüffeln sie auch, dieses eine Individuum.
Okay.
Genau. Und im Prinzip ist es so, dass sie können auch sehr gut laufen. Mhm. Das schaut total spooky ein bisschen aus. Ja. Die hüpfen dann so und schleichen sich quasi ein bisschen an. Ja. Also das heißt, es ist nicht so, dass sie unbedingt drauf landen, sondern es kann sein, dass sie in der Nähe landen und dann sich quasi so hüpfend der Beute nähern. Und genau, und dann ist es halt so, dass egal, also es kann sein, dass sie es am Fuß machen oder am Rücken, je nachdem, dort, wo halt da die Hautstellen am dünnsten sind, da tritzen sie ganz vorsichtig mit den Zähnen halt was rein und dann die paar Blutstropfen, die rauskommen, die lecken es dann ab. Ja.
Mhm. Ja, was sind das für die Tiere, die Beutetiere?
Rinder.
Okay, also so große, so richtig.
Ja.
Das ist dann, kann man dann vergleichen mit Gelsen, die uns stechen, oder?
Ja, genau.
Das sind ja wirkliche Blutsauger, oder?
Ja, genau. Die saugen.
Also die Gelsen haben mehr mit Vampiren zu tun als die Vampirfledermäuse.
Genau, also Vögel zum Beispiel kennen sie auch.
Okay. Ja. Naja, wahrscheinlich. Ich meine, die Kuh lasst ihr dann wirklich nicht davon und die checkt
eben,
das dann
die nicht. Die merkt es nicht einmal. Ja. Die haben nämlich auch im Speichel so einen Stoff, dass den Schmerz lindert.
Ah, okay, dass sie das nicht mitkriegen.
Also, ja.
Nicht so wie die Gelsen.
Genau. Obwohl das bei den Gelsen ist es ja erst meistens danach, gell? Das
ja,
ist so
das
richtig jucken
am Fang. Damit es verdünnt, also das ist
ja, aber das haben die...
Also das ist verdünnt, ah ja. Okay,
ist auch verdünnt, ja.
Aber auf jeden Fall, wenn er schmerzstillend ist, ist es immer lieber, wenn er verdünnt.
Genau.
Na gut.
Okay, obwohl von den Krankheiten her dürfen wir dann halt nicht reden, weil das ist halt dann eher das Problem.
Ja. Ja gut, ja, das ist klar. Ja.
Aber das kann bei Mücken genauso.
Malaria ist, glaube ich, relativ häufig. Also Malaria ist eine häufigere Todesart für alle Menschen. Und
ja,
so
jetzt mit der Tsetsefliege und so.
Das sowieso, ja. Okay, also das sind die Blutleckenden. Dann hast du gesagt, fleischfressende Fledermäuse?
Genau, also es gibt dann wirklich so recht große Fledermäuse. Auch nicht wirklich bei uns, beziehungsweise eine Ausnahme in Europa ist der Riesenarmziegler.
Ja.
Der kann schon auch kleine Vögel fangen und verspeisen.
Kleine Vögel, so Meisen größer, oder?
Ja. Ansonsten,
nicht den Zaunkönig.
Nein, den erwischt er wahrscheinlich nicht.
Den erwischt er nicht, okay, gut.
Der ist zu flink.
Aha. Aber ist das dann sehr ausschließliche? Also der geht dann wirklich auf Meisenjagd und sonst nichts? Oder ist das so eine Art Allesfresser wie Bären und Menschen und Schweine?
Na, aber sie Früchte fressen es dann auf keinen Fall.
Okay, aber wenn er Fleischfresser im Magen hat, dann kann er Vögel oder Insekten oder?
Ich vermute, ja.
Okay.
Also der Riesenarmziegler auf jeden Fall. Und bei Fledermäusen jetzt in Südamerika oder so, die wirklich Frösche fressen, die sind, glaube ich, eher darauf spezialisiert und die werden keine Insekten fangen, nehme ich an, aber.
Gut, ist dann jeder, brauchen wir dann alle genauen Experten.
Ja, genau.
Gut.
Ich kenne mehr mit den Einheimischen.
Das sind die Fleischfressenden und dann die meisten, also bei uns, also ich kenne jetzt Fledermaus als Insektenfressen. Ist es der Hauptteil, frisst Insekten bei uns in Europa?
Ja. Alle.
Okay. Also alle?
Alle, ja. Okay. Also bei uns gibt es keine Fruchtfressenden oder eben.
Vampire zum Glück.
Genau, Vampire oder Fleischfressen, also Karnivore.
Okay.
Das sind eigentlich bei uns. Und das Spannende ist ja, man kann es ja eigentlich auch so gar nicht einteilen, wenn man sich jetzt die Insektivoren anschaut.
Ja.
Die sind ja auch irrsinnig spezialisiert, also in diesem, was für Insekten sie fressen. Also die einen haben sich auf Kleinschmetterlinge spezialisiert, die einen fressen Mistkäfer, die anderen wieder Laufkäfer, weil das hat natürlich auch mit dieser Jagdstrategie zu tun.
Welche Jagdstrategien gibt es da?
Es gibt zum Beispiel das Langohr, ja. Das kann, hat so einen Rüttelflug, und das kann wirklich vor ein Blatt oder vor irgendein Substrat in der Luft stehend fliegen und das Insekt, genau, und das Insekt halt von dem Substrat abklauben.
Ah!
Genau. Und das kennen halt andere wieder nicht, die brauchen wirklich, die fressen nur im Luftraum. Oder das Mausohr, was auch total spannend ist, das fliegt zum Beispiel sehr bodennah und ortet mit den Ohren gerichtet nach unten. Und wenn es halt irgendein Raschel, ein Laufkäfer merkt, dann stürzt sich das
im Stürzflug.
Ja, voll auf diesen Käfer und packt ihn am Boden und fliegt dann wieder auf. Mhm. Und das kennen ja auch nicht alle Fledermäuse.
Achso, vom Boden auffliegen.
Genau.
Ah, die das müssen wieder irgendwo aufkrabbeln und dann.
Genau.
Also die können nicht starten, sozusagen. Weil sie nur abspringen. Okay.
Ja.
Okay.
Deswegen auch diese hängende oder bevorzugt hängende.
Ja, auf das kommen wir dann noch dann zu sprechen. Jetzt wollte ich noch ganz kurz die Fruchtfledermäuse. Die hast du gesagt, gibt es in Lateinamerika, also in den Tropen, jetzt nehme ich einfach einmal an. Mhm. Also in Asien.
Ja.
Diese Fruchtfledermäuse, sind die auch spezialisiert auf eine Frucht oder sind die dann relativ wahllos, was sie dann kriegen? Oder gibt es dann auch wieder Orten?
Nein, ich glaube schon, dass die spezialisiert sind auf erstens, was es in der Umgebung auch gibt. Also ob sie jetzt in Tropen, Subtropen etc. vorkommen oder ja. Und da gibt es ja auch verschiedene Arten von Früchten, ja. Und die Fledermäuse schauen total, wenn man sie sich einmal so betrachtet, da zum Teil ja recht bizarr aus, ja, von den Gesichtsformen. Und da gibt es schon welche, die halt eher harte Früchte beißen können und welche, die brauchen es dann doch eher reif.
Woher weiß denn jetzt eigentlich die Fledermaus, dass da ein Insekt ist? Sieht die das?
Fledermäuse sind natürlich nachtaktiv,
ja.
Und deswegen sieht sie es natürlich nicht. Ich meine, Fledermäuse sind nicht blind, ja. Aber sie sehen halt jetzt nicht sehr gut, klarerweise. Und die haben natürlich Echoortung. Das heißt,
wie funktioniert das?
Die erzeugen im Kehlkopf, so wie wir eigentlich, einen Laut und stoßen den dann aus. Es kann entweder sein, bei den meisten, bei uns ist es zum Beispiel durch den Mund. Mhm. Und dann gibt es aber Arten, die können es durch die Nase ausstoßen. Okay. Ja. Also die können dann, sind die meine Lieblinge, weil die können mit vollem Mund da schreien.
Alright.
Genau. Und der Ruf wird ausgestoßen, ist halt in so einem hohen Frequenzbereich, dass wir das zum Beispiel nicht hören können, was auch gut ist, weil es wäre ziemlich laut. Also die können bis 130 Dezibel, das ist Presslufthammer.
Wow. Das ist kleine Fledermäuse, 130 Dezibel.
Ja, genau. Also die, wo man schon merkt, also gerade wenn sie fliegen, also sie verbrauchen natürlich dadurch auch sehr viel Energie und im Flug tun sie sich aber auch leichter beim Rufen. Und genau, also der Ruf wird ausgestoßen, prallt dann gegen irgendeinen Gegenstand und wird zurückgeworfen. Das ist eben das Echo und die Ortung im Ultraschallbereich. Genau, und da kann man aber, was für uns auch vor allem spannend ist, weil als Fledermausschützer sind wir ja vor allem interessiert, welche Art kommt wo vor, welche Art braucht was zum Leben, ja, welchen Lebensraum, welches Futter etc. Und die Rufe unterscheiden sich. Zwar nicht so, dass man wirklich jede Art bestimmen kann, es gibt natürlich Überschneidungen, aber... Es ist trotzdem so, dass einige Arten kann man sehr gut unterscheiden und manche kann man halt dann nur in so Rufgruppen zusammenfassen.
Okay. Und diese Echoortung, die ist ziemlich genau, habe ich mal gehört, oder? Also ich kenne das von so einem Experiment, wo sie in einem dunklen Raum Drähte gespannt haben und die Fledermäuse da nicht angekommen sind.
Genau, das war eigentlich der erste Versuch von einem italienischen Gelehrten, der Spallanzani, der wissen wollte, wie sich Fledermäuse orientieren. Und deswegen hat er eben einen lichtleeren Raum, also lichtlosen Raum genommen, alles abgedeckt, hat er Drähte gespannt mit Glöckchen dran und hat, glaube zuerst irgendwelche Eulen, die ja auch nachts fliegen, fliegen lassen in einem Raum und hat aber, also die haben natürlich nicht ausweichen können diesen Drähten, weil die das Eulen... Die Eulen brauchen einfach ein gewisses Restlicht.
Okay.
Also im völlig dunklen Raum sehen die auch nichts.
Also Sternen, Mondschein oder so.
Ja, genau. Okay. Und bei Fledermäusen war aber so, eben, dass er draufgekommen ist, okay, die berühren die Drähte nicht. Also sie müssen es irgendwie sehen oder in irgendeiner Form halt merken, dass die Drähte da sind. und sie können denen ausweichen. Jetzt hat er dann angefangen beim zweiten Experiment, dass er diesen Fledermäusen die Augen verbunden hat. Aha. Und gemerkt hat, okay, die Augen benötigen es nicht, weil eben auch wieder keine Glocken zu hören waren. Und beim zweiten Versuch, da hat er ihnen die Ohren zugepickt, genau. Ja. Da hat es gescheppert. Also da wusste, okay, die Ohren sind wichtig. Und beim dritten Versuch hat er dann noch das Maul zugepickt und da hat er auch gemerkt, also Maul und Ohren sind wichtig, damit sie sich orientieren können, die Augen nicht. Aber er hat dann das nicht weiter, also er hat nicht gewusst, warum. Ja. Also dass es Ultraschallrufe gibt, etc., das hat er.
Wann war das ungefähr?
Das war 1700.
Ah, okay, 18. Jahrhundert. Ja, genau. Gut, da ist das wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh gewesen. Genau. Ja, ich kenne da was Ähnliches, was mich total fasziniert. Und zwar ist es die Klicksonar-Methode. Kennst du das? Mhm. Das ist, das hat mich total verblüfft. Mhm. Weil da habe ich gesehen, ein Video von einem jungen Mann, der mit dem Fahrrad durch den Wald fährt. Und der macht die ganze Zeit so unter den Kopf hin und her. Und ich habe dann danach erfahren, dass der blind ist, also dass der wirklich nichts sieht und dass der eben mit diese Klickgeräusche macht und selber sich das so nah antrainiert. Mhm. Und es hat mich schwerst beeindruckt, dass das ein Mensch lernen kann. Mhm. Und dann auch durch den Wald radelt und so. Also das,
ja, ja, na, das ist faszinierend. Also ich habe das einmal in der Höhle ein bisschen probiert, aber also das musst du wirklich gut trainieren. Ja.
Hast du das Gefühl gehabt, dass es funktioniert?
Man merkt schon ein bisschen einen Unterschied. Also ob du jetzt in einer, erstens mal gut in einer Halle jetzt im Vergleich zu einem kleinräumigen Objekt, dann da merkst du es schon, aber sonst.
Ja gut, Richtungshören kriegen wir ja eigentlich auch ein bisschen hin. Aber das ist eben, dass dieses Echo wieder zurückkommt.
Das genau, ist, also ich glaube, das müsste man eigentlich wirklich viel cool, effizienter üben, ja, damit man diese Feinheiten einfach erkennt, weil das. Dadurch, dass wir halt so optische.
Ja, das überlagert halt einfach vieles. Das ist ja das Gleiche mit dem Riechen. Also der Geruchssinn wird ja total vernachlässigt, wo beide eigentlich permanent ist in Wirklichkeit.
Ja. Also Fledermäuse können jetzt zum Beispiel auch sehr gut riechen. Mhm.
Ja, alle Tiere.
Ja.
Aber wie in welchen sozialen Gruppen leben denn Fledermäuse jetzt?
Also wenn man es jetzt auf das. Wenn ich so ein Fledermausjahr anschaue, die sind ja innerhalb eines Jahres sehr mobil. Ja.
Wie alt wären Fledermäuse überhaupt eigentlich? So, weil natürlich jede Art anders, aber.
Ja, aber Fledermäuse wären da für ihre Größe, wenn du im Vergleich jetzt mit einer Maus, wären sie eigentlich relativ alt. Das heißt, im Mittel kann man sagen 3 bis 5 Jahre. Okay. Es gibt aber Nachweise von Fledermäusen, die über 30 oder 40 Jahre alt sind. Weil früher hat man Beringungen durchgeführt und da hat man das Individuum wirklich erkannt und wenn das halt nach 40 Jahren noch immer da war.
Dann ist es wahrscheinlich so alt.
Genau, also das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Mhm. Ja.
Also das Fledermaus, wie läuft das ab?
Also wenn man uns anschaut, fangen wir da an am besten?
Ich bin Lehrer, fangen wir im Herbst an.
Okay. Oder? Ja, ist ja Basti. Herbst ist, für mich halt so Schwärmzeit bei den Fledermäusen. Das heißt, die Männchen, Weibchen suchen sich und es kommt zur Paarung. Ja. Okay. Und das Spannende bei den Fledermäusen ist auch, nachdem sie ja Winterschlaf halten, das heißt, die es startet nicht gleich die Befruchtung los, sondern die Spermien werden einmal gespeichert.
Ah, okay.
Über den Winter. Und wenn dann im Frühjahr irgendwie das Wetter ideal ist, es wird ein bisschen wärmer und so, dann kommt es zur Befruchtung.
Aha, okay.
Und dann kommt,
also das Weibchen behält sich die Spermien auf, sozusagen, und dann, wenn der Zeitpunkt passt, dann.
Genau, also sie kann es nicht punktgenau steuern, aber sie kann, wenn es jetzt zum Beispiel schlechtes Wetter ist im Frühjahr, kann sie es ein bisschen auszögern und. Okay. Ja. Ja, und dann ist so, dass sie circa einen Monat.
Monat Tragezeit haben, oder?
Ja, genau, Tragezeit haben, dann kommt die Geburt und gleichzeitig ist so, dass dieses Schwärmen passiert halt in speziellen Schwärmquartieren. Ja. Also diese Paarung kann auch im Winter passieren und sie haben dann Winterquartiere, das sind eigene Quartiere. Das heißt, sie fliegen dann, wenn sie aus dem Winterschlaf wieder aufwachen, im Frühjahr in Richtung Sommerquartiere. Und da kommen mehrere Weibchen meistens zusammen.
Okay.
Das ist von Ort zu Ort ganz unterschiedlich, ob das jetzt 3, 5, 6, 10, 100, 1000 Individuen sind, also mit Weibchen sind.
Ja.
Kommt da auf den Platz, den sie zur Verfügung haben, ein bisschen an. Und genau, da sind sie dann in sogenannten Wochenstuben.
Ja.
Und gebären quasi dort gemeinsam ihre Jungen und ziehen es auf.
Ja.
Und ja, bis halt in den Herbst, bis das Junge aber flug- und lebensfähig ist und dann kommt das Radl wieder.
Okay.
Fängt wieder von vorne an.
Alles klar. Und die Männchen sind, die übernachten, also übernachten.
Die Männchen sind natürlich, ja, die im Sommer sind es irgendwo. Also die warten eigentlich den ganzen Sommer wahrscheinlich auf den Herbst.
Ja.
Schon sehr gespannt. Das sind da die ersten in den Schwärmquartieren. Ja. Ja. Die fliegen dann um und warten.
Ja,
sind bereit und warten, bis die Weibchen kommen. Und ja, sonst haben sie aber keinerlei Aufgaben jetzt gegenüber dem Jungtier oder so.
Okay, also,
Nest bauen oder irgendwas. Nein.
Die sind gut.
Die fressen die Insekten. Das ist doch eine schöne Aufgabe.
Ist eine Aufgabe, ja. Für mich eine sehr positive Aufgabe.
Ja.
Ich finde es ganz, ganz gut, dass sie das machen, die Männchen.
Für manche wirtschaftliche Produkte sicher.
Also die im Sommer sind die Fledermäuse haben ihre eigenen, also sie haben Sommerquartiere und Winterquartiere.
Genau.
Okay. Und wie sind die Beschaffenheit von den Winterquartieren und also im Vergleich zu den Sommerquartieren, wie schaut das aus?
Also im Winter ist es wichtig, dass es recht kühl ist, also es darf nicht zu warm sein, weil sie eben diesen Schlaf brauchen und wenn es zu warm ist, dann müssen sie die Temperatur nach unten regulieren, was sie wieder Energie verbraucht.
Okay.
Wichtig ist auch, dass es recht feucht ist, damit da die Flughäute nicht
austrocknen.
Ja, weil das kann natürlich auch passieren, wenn es zu trocken ist, dann wachen sie wahrscheinlich nicht mehr auf und also sie trocknen einfach aus. Ja.
Ui, okay.
Ja. Deswegen suchen sie sich meistens eben in Höhlen, in Stollen ist es meistens feucht. Ja.
Okay.
Genau. Und im Sommer brauchen sie es halt recht warm.
Ja.
Das heißt, bei uns ist es in den Höhlen einfach zu kühl.
Ja.
Wir haben eine Durchschnittstemperatur von vielleicht 7 Grad.
Aha.
Also ja, die Temperatur in der Höhle, die ist immer gleich und entspricht der Jahresdurchschnittstemperatur, Außentemperatur.
Okay,
so spannend.
Also ja. 7 Grad bei uns.
Naja, kommt drauf an, wo du bist, aber die Durchschnitt,
okay.
Ja, genau. Ja,
okay,
je höher du raufgehst, desto niedriger wird es. Genau.
Ja, verstehe schon.
Also ungefähr. Also das ist dann einfach zu kühl, um die Jungen aufzuziehen. Und deswegen haben sie sich, also es gibt Fledermäuse, die dann halt in den Bäumen wohnen, beziehungsweise in Spalten, auch an den Bäumen, oder eben mittlerweile, nachdem sie haben sich ein bisschen den Menschen angepasst, dann wohnen sie halt in Häusern, in Dachböden oder auch in Spalten an Häusern.
In Spalten an Häusern. Und dann Dachstuhl halt, gell?
Genau.
Ja, okay. Im Keller, oder?
Keller nur also dann, wenn es warm ist, wenn es ein Heizungskeller ist zum Beispiel und der ist offen zugänglich, dann ja. Sonst sind Keller meistens eher kühl.
Ja, jetzt meinst so, ich stelle mir jetzt zum Beispiel im Weinviertel, da gibt es jetzt wahrscheinlich weniger Höhlen.
Ja, das, die Keller sind
Keller.
Winterquartiere.
Ja. Und wenn das jetzt dann die Temperatur so stabil sein muss, nehme ich jetzt einmal an, dass der Mensch da jetzt, also das ich meine, es ist eine ziemliche Herausforderung, das richtige Quartier zu finden, oder? Weil du darfst ja, das sollte ja dann auch wirklich unberührt bleiben.
Ja, genau. Also es gibt halt Fledermäuse, die sind störungsanfälliger und es gibt einige Arten, die ein gewisses, also wenn man zum Beispiel, ich kenne Dachböden, ja, die werden durchaus benutzt.
Ja.
Also da geht Menschen, weiß nicht wie oft, in der Woche, aber halt irgendwann mal auf. Und dann können sich manche Fledermausarten gewöhnen. Ja.
Aha, okay.
Das kann sein, dass das nichts macht. Und bei manchen Orten kann es aber sein, sobald man irgendwas Kleines verändert, dann ziehen es aus. Ja. Ich meine, das Problem ist natürlich heutzutage. Einfach ausziehen geht im Winter nicht, sondern wenn es da gestört wird, ich meine, dann fliegen sie schon noch auf. Ja. Nur dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass je nachdem, wie viel Fettreserven sich die Fledermaus im Herbst angefressen hat, ob sie dann das Aufwachen überlebt und vielleicht neue Suche nach
Also dass noch genug Energie hat, aufzuwachen und dann frisches Futter zu suchen, wenn es überhaupt schon eins gibt, oder?
Genau, was, sagen wir mal, es ist wirklich tiefer Winter, dann gibt es sicher noch keine Insekten. Und dann ist es einfach wichtig, dass es so schnell wie möglich was Neues findet und wieder in den Schlaf geht.
Mhm, okay, ich verstehe schon. Welche Feinde hat denn die Fledermaus?
Nee, der größte Feind ist natürlich schon der Mensch.
Ja.
Das hat natürlich sehr viele Gründe. Einerseits, weil Lebensraumverlust. Ja. Also der Mensch nimmt der Fledermaus eigentlich den Lebensraum, beziehungsweise eben auch in die Quartiere.
Dass wir uns einen Dachboden ausbauen.
Genau, und den wir bauen die Gebäude aus, wir verschließen alles, damit ja nichts mehr reinkommt.
Das ist wieder so ein Ding, wo Umweltschutz und Naturschutz, nicht Umweltschutz, wo es gegeneinander ist, gell? Weil auf der einen Seite
ist es,
es ist so gut, dass wir unsere Häuser isolieren,
abdämmen,
damit wir nicht so viel CO2 ausstoßen beim Heizen, aber auf der anderen Seite zerstören wir dadurch den Lebensraum von Tieren.
Genau.
Wenn wir eben den Dachboden
versiegeln. Also in einem Passivhaus wirst kaum...
Hat der Fledermaus keine Chance.
Genau, also du hast vielleicht ein Fledermaushäusl.
Zusätzlich, okay.
Außen hin, ja, aber das ist halt dann auch nur für Spaltenbewohner, da hat der Dachraumbewohner nichts davon, ja. Der wird nie in so ein Fledermauskastel reingehen.
Ja. Das Lustige wäre, das kommen wir noch später noch zu sprechen, aber jetzt noch ganz kurz, ich habe für meine Mutter ein Fledermaushotel gebaut und da ist noch immer keine drinnen. Das hängt seit 3 Jahren. Entweder habe ich schlecht gebaut oder... Hängt es falsch?
Ja, das Problem ist,
weil der Mensch ist ja nicht nur Feind, weil du und ich, wir kümmern uns drum.
Man, genau, es gibt natürlich einige Menschen, die natürlich die Fledermäuse schon unterstützen wollen, und da ist eine Möglichkeit, genau, dass man so Fledermausbretter, Fledermaus, mein Haus ist es in dem Sinn nicht, sondern
eher das war jetzt so eigentlich was, ein kleines Schachtel habe ich gebaut, ein längliches. Das, wo sie dann halt so, das hängt so und da kannst du dann unten reinkriechen und das ist aufgeraut, das Holz.
Und da ist aber ganz wichtig, dass, weil es ja für Spaltenbewohner ist und der Spaltenbewohner ist, also das sind meistens ja recht kleine Fledermäuse und die haben gern Wandkontakt. Mhm. Das heißt, wenn du ein 4 cm breites...
Das ist so ein Keil gewesen, also das wird enger.
Okay, gute Erfahrungen haben wir gemacht, zum Beispiel mit Fledermausbrettern, die unten 3 cm haben und oben an.
Ja, ja, genau, sowas in der Richtung war
meins. Genau, und bei vielen ist halt so, dass die machen es breiter und dann ist es...
Dann wollen sie halt eine.
Genau, dann haben sie es nicht, weil dann fällt einfach der Wandkontakt, weil wenn man so Fledermaus, wenn es da die kleinste, also eben, wie gesagt, das sind eher die kleineren Arten und das ist dann... Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Weißrandfledermaus, Alpenfledermaus, die sind alle so, sind halt schachtelgroß. Ja. Also die kommen, ist ein Zentimeter, ist genau, passt für die. Ja.
Kann es auch sein, dass ich, wie ist denn das, weil du zählst die ganze Zeit Fledermausarten auf, gibt es in Oberkärnten, wo meine Mutter den Garten hat, eigentlich überhaupt diese Spaltenbewohner? Habe ich da vielleicht sogar das falsche Haus gebaut für die Gegend, in der ich wohne?
Bei dir, nein, ich glaube, das passt schon.
Ja.
Also wenn ich jetzt, diese Spaltenbewohner, also gerade kommen in Städten sehr häufig vor, ja. Da hast du überall Spalten, Ritzen an Häusern etc. Ja.
Okay.
Auch im Wald gibt es diese Spaltenbewohner. Ist nur die Frage, ob sie dann das Häusl dann finden und einschlupfen. Ja. Also von dem her ist man gerade bei so Spaltenquartieren eigentlich nicht so schlecht dran. Ja.
Okay, das kann man also in ganz Österreich, ganz Mitteleuropa kategorisch sowas bauen.
Ja, ich will es jetzt vielleicht nicht unbedingt, also man kann es dann schon ein bisschen, also es gibt gewisse Gegenden, wo ich sage, okay, da würde ich es jetzt nicht hinhängen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass, keine Ahnung, Fabriksgelände, wo nur Beton.
Ist klar, aber ich meine jetzt, wenn man das jetzt bei sich im Garten in der Reihenhaussiedlung aufhängen will, dann kann man das schon.
Kann man machen. Wichtig ist aber allerdings schon zu wissen, dass es kann dauern, bis... Mhm. Also nur 3 Jahre kann noch länger dauern. Ich habe
das gebaut, das war ein Geburtstagsgeschenk.
Ja, nein. Ich sage nur, also das ist halt auch oft das Problem, dass die Leute glauben dann, die Fledermaus findet das
sofort. Ja, man erwartet sich einen Erfolg. Also ich mache da was für die Fledermaus.
Ja,
aber
muss sich ja vorstellen, wie die Fledermaus...
Die hat sich doch zu freuen.
Ja, das schon, aber die Fledermaus muss das ja mal finden.
Ja, okay.
Es ist ja nicht so, dass ständig von Fledermaus vorbeifliegen und suchen. Ja. Mhm. Überleg dir mal die Fläche von dem Haus und dann die Fläche von dem... von dem Kastel, ja.
Das ist schon, ja, also das einfach ein zweites.
Ja, genau, das ist eben auch das. Also wenn du wirklich einen Erfolg haben willst, dann häng gleich mehr auf, auf jeden Fall. Also einmal 3 oder 4 mindestens, auch in unterschiedliche Himmelsrichtungen.
Ja.
Was halt oft auch das Problem ist, dass es gibt ja wohl genug Fledermausquartiere an Häusern, weil es gibt ja bei manchen Häusern Gott sei Dank ausreichend Spalten.
Mhm.
Nur dort, wo die Fledermäuse hängen, wollen die Menschen meistens die Fledermäuse nicht haben, weil es natürlich eine Spalt ist. Das heißt, die Hinterlassenschaft fällt direkt nach unten. Ja. Wo hat jetzt der Mensch seit der Rasse Richtung Süden ausgerichtet oder Richtung Osten? Ja. Wo hängt die Fledermaus gern, wo es warm ist? Richtung Süden, Richtung Osten.
Der kackst mir einfach auf meine Terrasse.
Genau. Terrasse oder auf dem Tisch, schlimmsten Fall.
Aber Fledermäuse sind die geschützten Tiere, das heißt, die haben.
Genau.
Also rein rechtlich gesehen hat er das Recht, mir auf die Terrasse zu kacksen.
Ja, genau, weil er in der Unterzahl ist.
Wir lassen es jetzt einfach einmal so im Raum stehen, wie die Realität ausschaut.
Ja, genau. Es sind einfach, alle Fledermausarten sind in ganz Europa geschützt, weil sie aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind. Das heißt, dass einfach die Populationen zurückgegangen sind, zurückgehen und da wollen wir natürlich was dagegen tun. Und
im
deswegen
Rahmen der Biodiversität.
Genau.
Also der Mensch nimmt den Fledermäusen die Lebensräume weg. Was ist noch, was nehmen wir der Fledermäuse? Weil jetzt so direkt Fledermäuse als Ungeziefer werden sie nicht wahrgenommen, oder?
Naja, als Ungeziefer also direkt
wird jetzt nicht aktiv
aber
bekämpft,
ist,
das meine ich damit. Wie zum Beispiel, Ahnung, der Biber oder der Fischotter, der als Schädling wahrgenommen wird, das meine ich im Vergleich dazu.
Genau.
Ja.
Obwohl es natürlich schon in manchen Bereichen noch immer so ein bisschen das Unwesen ist oder das mystische Wesen ist. Ich meine, es wird mittlerweile schon besser, aber viele grausen sich ja zum Beispiel noch vor der Fledermaus. Obwohl, wenn sie es einmal sehen würden aus der nächsten Nähe, die sind einfach
wirklich süß. Süß, wir erzählen dann nachher eine Geschichte für Fledermäuse.
Ja.
Okay, genau. Aber wir nehmen den Lebensraum weg, was nehmen wir ihnen noch weg, unbewusst?
Wodurch sie halt auch noch gefährdet sind, sind Straßen, Windräder, diverse Gefahren durch, zum Beispiel Zäune, wo sie irgendwie sich verhaken können und drinnen hängen bleiben. Ja, meine, das ist sicher jetzt in geringerem Ausmaß, aber es passiert, so wie eben, dass sie überfahren werden, es passiert auch, wir kennen es nur, es ist schwer nachzuweisen.
Natürlich, ja.
Bei Windrädern ist es bewiesen, weil da hat man Absuchen gemacht. Also da werden von 0 bis 50 Fledermäus pro Windkraft pro Jahr, es kommt immer auf den Standort an, werden da niedergemetzelt, mehr oder weniger. Also das Problem ist, die fliegen ja nicht direkt in die Windräder, man kann auch passieren, aber eher seltener.
Angezogen wahrscheinlich oder vom Sog?
Naja, die Lungen platzen wegen diesen.
Ah, okay, weil so starker Luftdruck, okay. Ah,
genau, wenn die Windräder sich drehen und wollen einfach vorbeifliegen und. Ja.
Wie ist das jetzt in den letzten 2 Jahren? Habe ich jetzt irgendwo gehört, was nicht die Zahl stimmt, man möge mich da korrigieren, sind 80% der Insekten gestorben in Europa? Hat das schon Auswirkungen auf die Fledermauspopulationen? Oder also dieses Insektensterben, das jetzt doch, müssen wir mit einer Zahl nicht machen. Aber.
Ja, nein, das Problem ist, das kann man jetzt gar nicht so direkt festmachen, weil es hat jetzt zum Beispiel die in die 60er, 70er war dieses DDT, ist verwendet worden, und dadurch
das
sind
das ist
halt
ein Pflanzenschutzmittel oder Dünger.
Genau, ein Gift. Und
ein Insektizid.
Genau, kein Dünger, sondern genau.
Ja.
Und dadurch, das hat sich halt in den Insekten angereichert, sagen wir, es sind jetzt vielleicht nicht alle daran gestorben, aber die haben es trotzdem in sich gehabt und die Fledermäuse fressen diese vergifteten
Insekten. Und dann hat
das Gift das dauert alles sehr ewig. Das heißt, 60er Jahre haben es dann, oder in die 70er, irgendwann ist halt das DDT wieder abgeschafft worden. Und erst in die 80er Jahre hat es dann so Populationseinbrüche bei den Fledermäusen gegeben.
Aha, okay, also
weil
ist verzögert.
Die Fledermäuse sterben nicht so, die fliegen nicht tot vom Himmel, sondern da geht es eher darum, dass sie einfach, dass sich das auswirkt auf die.
Auf den Nachwuchs, oder?
Auf die Fertilität.
Fertilität, auf die Populations. Blablabla. Genau.
Genau. Und ja, und jetzt mittlerweile, also wieder 20, 30 Jahre nach diesem Einbruch, sind wir jetzt auf dem Stand, dass wieder circa die Population wieder vor war.
Vor der DDR-Zeit, okay.
Genau. Und deswegen ist es jetzt irgendwie, ist ein bisschen schwer, und es ist generell auch schwer, das an diesen Insektensterben jetzt festzumachen, weil natürlich, es kommt darauf an, welche Insekten sterben, das hängt wieder davon ab, welche Arten fressen welche Insekten. Okay. Und
Das ist ein komplexes System.
Genau, ja.
Alles klar.
Und ja, das heißt einfach, alles zusammenwirkt dann gegen die Fledermaus.
Welche natürlichen Feinde hat die Fledermaus?
Natürlichen, also ich meine, ist zwar nicht natürlich, aber als zweites hätte ich gesagt, ist die Katze.
Ist ja natürlich, oder?
Ist auch menschengemacht, oder?
Ja, okay. Ja.
Haustier.
Ist ein Bindeglied, sagen wir, oder?
ist ein Haustier, also es ist kein Wildtier. Und von dem her sind es die Katzen, die natürlich sehr viel, also es ist nicht so, dass die nie Fledermäuse erwischen, also ich meine, sie fangen es jetzt nicht aus der Luft raus, aber manche Fledermäuse hängen in ungünstiger Höhe oder wenn eine Katze zum Beispiel genau weiß, wo das Ein- oder Ausflugsloch bei einer Fledermaus oder beim Fledermausquartier ist, die kann sich davor hinsetzen und batscht, wenn sie hinkommt und wartet, bis die ausfliegen und fasst eine nach der anderen Arbeit. Ja.
Ich habe vor 5 Jahren oder so was ungefähr, habe ich in einem relativ alten Zinshaus in Wien gewohnt und im obersten Stock. Und in warmen Sommernächten habe ich natürlich das Fenster offen gehabt und ich habe eine Katze. Und irgendwann einmal wache ich in der Nacht auf und mein Katze durchs Zimmer tigert, aber so richtig so immer im Kreis läuft. Und ich denke, was ist mit der depperten Katze los, und schmeiße halt aus dem Zimmer raus. Und komme dann drauf, dass da, weil irgendwas ist da, mein Zimmer flattert durch die Gegend. War Fledermaus, ist mein Zimmer gekommen und meine Katze hat das halt gesehen.
Ja.
Und die habe ich dann irgendwie mit dem Wäschekorb so Tennisschlägermäßig aus meinem Zimmer rausgetrieben, sozusagen.
Den Luftzug genutzt?
Sozusagen, ja. Also das irgendwie habe ich das geschafft, keine Ahnung. Ich war im Halbschlaf. Und ein anderes Mal, ich weiß jetzt nicht, ob das davor oder danach war, war das so, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht bin, weil jemand ganz laut geschrien hat. Und bin dann draufgekommen am nächsten Tag in der Früh, dass wieder eine Fledermaus in meiner Küche war diesmal. Und meine Katze hat die erwischt gehabt. Und die hat sich dann aber unter die Waschmaschine gerettet und dann habe ich sie halt. Und die Katze hat immer so davor gesessen und die hat sehr laut geschrien, die Fledermaus. Also das hat mich echt fasziniert. Weil mich echt erschreckt, weil ich immer gedacht, was ist das für ein Geschrei? Was ist das?
Okay.
So ein hohes Zirpen. War ganz schier.
Ja.
Und dann habe ich wieder einen Freund angerufen vom Fledermaus-Schutzverein. Und der hat mir gebeten, dass ich sie ihm bringe. Und dann habe ich sie ihm gebracht und ich weiß nicht, was dann draus geworden ist. Also die Fledermaus, nicht die Katze.
Ja, also genau. War dann der Uli, der für Wien zuständig ist, oder?
Kann gut sein, weiß jetzt nicht. Aber ich hab eine Telefonnummer aus dem Internet angerufen. Deine ist daneben gestanden.
Ja, genau. Meine steht für Niederösterreich.
Okay, das sind die Katzen, das sind schon...
Ja, das ist ein bisschen fies. Na, vor allem, weil sie eben, die Katzen haben ja... weil oft auch das Thema Krankheiten aufkommt bei Fledermäusen und Katzen haben genauso irrsinnig Gefühl, also gerade im Maul, ja, Bakterien wie alles Mögliche.
Ja.
Und das ist auch gar nicht so ungefährlich, aber bei Fledermäusen ist dann immer halt der Aufschrei wegen Tollwut.
Hat es da jemals Fälle gegeben, dass Fledermäuse Menschen attackieren?
In Österreich nicht.
Ja.
Nein. Also es kann, in Europa gibt es die Fledermaus-Tollwut.
Ja, aber Tollwut können ja alle Wildtiere kriegen, oder?
Genau, ja. Überhaupt, also Wildtiere sollte man generell nicht angreifen, weil sie einfach diverseste Krankheiten haben können. Ja,
der Freund hat gesagt, ich soll einen Handschuh anziehen.
Ja, genau, siehst
du. Ja. Habe ich auch gemacht.
Ja, das sage ich immer dazu.
Das ist mir die Leute am Telefon sagen.
Genau, sehr brav. Ja, und nein, das Problem ist eben, wenn eine Katze Fledermaus erwischt, dann... bräuchte die Fledermaus eigentlich gleich einmal Antibiotika, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überlebt, sehr gering.
Okay.
Abgesehen davon, dass halt irgendwelche Quetschungen, wenn die Katze draufspringt, Knochenbrüche sind ganz schlimm, weil da müssen wir meistens die Fledermaus einschläfern, weil das zu flicken ist, ja, ist ja nicht schwierig und da haben wir eigentlich keine Ressourcen. Ja. beziehungsweise keine die Tierärzte, die das wirklich kennen, ja, weil das ist ja alles.
Ja, ja, sicher, das ist ja sehr klar. Die meisten kennen ja nur Hunde, Hunden, die Weihnachtsschokolade entfernen.
Ja, genau. Und dann nennen sie dich.
Naja, ist halt der Bedarf größer, gell?
Genau, ja.
Das stimmt schon. Okay, also die Katze als Zwischenteil, also zwischen Bindeglied zwischen Mensch und Natur. Aber so natürliche Feinde hat die Fledermaus?
Ja,
Eulen, Füchse?
Genau, also eher noch Eulen, beziehungsweise vielleicht der Siebenschläfer, Marder, so die in die Quartiere kommen.
Mhm, okay.
Also die, keine Ahnung, in die Baumhöhle gelangen oder die eben in irgendein Haus auf den Dachboden kommen, da kann es schon passieren, aber das ist äußerst gering. Meistens ist es so, dass sie halt eher für Wirbel sorgen, die Tiere, dann fliegen die Fledermäuse halt auf oder kurzfristig verlassen sie das Quartier und kommen dann wieder zurück. Okay. Also das ist der minimal.
Wenn es Winter ist, ist es wahrscheinlich wurscht, gell? Mm. Ja. Okay.
Gut, genau, im Winterquartier kann es schon auch passieren, dass die eine oder andere Fledermaus irgendein Viech zum Opfer fällt, aber das ist wirklich sehr gering.
Okay, und so Milben, Bakterien, Krankheiten, gibt es da irgendwas Großes?
Woran sie sterben können?
Ja, nein, weiß nicht, mein Vater ist Imker, der ärgert sich über die Varroa und hat Angst vor ihr. Also Angst. Aber
es gibt zum Beispiel, weil du gerade Milben ansprichst, es gibt Milben, die wirklich auf spezielle Arten von Fledermäusen sind. Ja. Die sind wirtsspezifisch.
Ja.
Töten die Fledermäuse aber nicht. Mhm. Ich meine, es gibt, was jetzt schon war.
Das ist halt ein Parasit, oder? Hm? Das heißt Parasit dann halt.
Ja, genau. Ja, okay. Die haben auch Flugmilben oder so Flughautfliegen oder so. Also das ist eigentlich eh normal. Was es schon gegeben hat, wann war das? Vor 7 Jahren hat es, glaube ich, angefangen, und zwar in Amerika mit dem Pilz.
Mhm.
Da haben sie die Fledermäuse dort haben ein irrsinniges Problem gekriegt, weil anscheinend von Europa aus ein Pilz eingeschleppt worden ist, der die Fledermäuse dort einfach dahin gerafft hat. Ja? Mhm. Also wirklich Millionen von Individuen. Weil die hatten einfach den Pilz nicht gekannt und der hat sie angegriffen und die sind einfach im Winter dann verstorben.
Mhm.
Bei uns, also man hat da früher geglaubt, dass das eigentlich, weil es in Amerika das erste Mal entdeckt wurde, dass das von Amerika ausgeht und man hat irrsinnig Angst gehabt, dass das nach Europa kommt.
Dabei waren wir eh immer.
Dabei war das genau umgekehrt und anscheinend haben sie sich in Europa, hat sich der Pilz mit den Fledermäusen evolutiv da entwickelt, also die kommen einfach besser damit zurecht. Wir haben es nachgewiesen in Österreich.
Mhm.
Also in Amerika nennt man es White-Nose-Syndrom. Das heißt, die Fledermäuse haben wirklich so eine weiße Nase dann im März, wenn der Pilz quasi rauskommt. Aber anscheinend putzen sie es einfach ab und leben weiter. Also die haben da kein Problem.
Sind abgehärtet.
Was ich aber schon zum Beispiel bei einer Doku gesehen habe, war über Zecken, die Flughunde umbringen.
Okay, umbringen, okay.
Ja, also die Flughunde kriegen halt dann Lähmungserscheinungen. Also die Zecken werden wahrscheinlich irgendeine Krankheit übertragen und dadurch sind die dann. Also die Lähmungserscheinungen und die fallen einfach wirklich vom Baum leben noch und werden dann einfach von anderen Tieren angefressen oder aufgefressen. Also das ist ziemlich schier. Das war in Australien, aber. So, bei uns bekannt nichts. Also ich meine, es wird wahrscheinlich, ich vermute schon, dass es was geben wird, aber...
Du bist beim Fledermausschutzverein aktiv. Erzähl uns ein bisschen was über den Verein.
Also erstens einmal, der nennt sich KFFÖ, Abkürzung. Das ist die Koordinationsstelle für Fledermausschutz und Forschung in Österreich.
Ja, aber man kann schon Fledermausschutzverein sagen.
Ja, ich sage das als Abkürzung, aber nur damit man uns findet. Ja.
Also, ja, wir verlinken natürlich. Ja.
Genau. Und ich bin ja für Niederösterreich zuständig.
Mhm.
Das heißt, alle... Wenn es Probleme gibt mit Fledermäusen oder wenn eine gefunden wird etc., dann steht meine Nummer, kann man auf die Homepage gehen und dann steht meine Nummer da und kann man mich anrufen.
Und dann kommst du und holst die Fledermaus ab?
Ja, oder ich finde jemanden, der das macht.
Okay.
Oder ich lasse es mal bringen.
Ja, ja.
Genau.
Mhm.
Und genau, und wir sind also mittlerweile, glaube ich, 14 Jahre.
Ja. Gibt es für jedes Bundesland einen Koordinator oder Koordinatorin?
Es gibt für jedes Bundesland, außer für Burgenland, da ist ein eigener Verein.
Die Burgenländer haben einen eigenen Verein?
Ja, genau. Cool. Und BetLife.
Ja.
Genau, weil sonst tun wir eigentlich für jedes Bundesland gibt es einen Koordinator oder eine Koordinatorin.
Okay.
Ja, und wir bemühen uns eben einerseits für Aufklärung in der Öffentlichkeit, um Schutz der Fledermäuse. Wir machen da diverseste Projekte, führen wir durch, ja, weil doch dadurch, dass die Fledermäuse alle geschützt sind, irgendwer muss es ja schützen und muss sich ja ein bisschen auskennen.
Verstehe schon.
Genau, und da machen wir, Kurse, wo man auch lernen kann, ja, wie unterscheidet man Fledermäuse. Cool. Etc.
Nehmen wir an, öffentlich jetzt auch mit den Schulen und so, oder?
Auch, genau.
Vorträge.
Ja, genau. Ja.
Okay, und wie finanziert sich der Verein?
Einerseits, also wir haben mittlerweile österreichweit fast 500 Mitglieder.
Okay.
Aber das meiste kommt natürlich, sind Projekte.
Mehr.
Ja, genau, wo wir einfach versuchen, wir haben in, vielleicht jetzt nicht in jedem, aber in fast jedem Bundesland so ein Artenschutzprojekt, wo man eben auch, also beim Fledermausschutz ist es wichtig einfach, dass du eine Art Monitoring machst.
Ja.
Das heißt, du schaust dir gewisse Quartiere jedes Jahr an und zählst die Fledermäuse, damit du weißt einfach, in den nächsten 3 Jahren werden es mehr, werden es weniger, passiert irgendwas, muss man also ohne Daten hast ja, weiß man nichts und deswegen.
Also auf der einen Seite macht der Verein Öffentlichkeitsarbeit und Awareness Raising, fällt mir jetzt kein besseres deutsches Wort dafür ein, und auf der anderen Seite Monitor, also die Überwachung der Populationen.
Genau.
Okay, alles klar.
Oder auch, wir machen auch Forschungsprojekte. Eines der letzten Projekte war zum Beispiel die Erforschung der Fledermauszug über das Gebirge, über die Alpen.
Mhm.
Das war länderübergreifend, also wirklich mit den Schweizern, Deutschen und so zusammen. Und da werden wir sicher in einem späteren Podcast vielleicht noch was dazu hören. Die Karin Wiederin aus Salzburg hat sich da dem gewidmet und hat da einiges Spannendes zu erzählen, wie das wenn man auf 3000 Meter Fledermäuse entweder sucht oder fangen will oder so, wie das vonstatten geht. Ja. Und genau, also wir versuchen schon auch immer wieder, es stellen uns ja natürlich auch immer wieder Fragen oder wir stellen uns Fragen und das Interesse ist dann natürlich, dass wir das irgendwie beantworten können, sehr groß. Und da ist halt dann immer die Frage, wie viel man selber Energie reingibt, wenn es jetzt keine Forschungsgelder gibt.
Ja, natürlich. Aber es ist so ein Graubereich zwischen Forschungsgelder und ehrenamtlicher Arbeit.
Genau, auf jeden Fall.
Okay. Alles klar. Was können denn wir Laien jetzt tun, um Fledermäusen zu helfen? Also ich habe jetzt für meine Mutti das Fledermaushotel gebaut.
Mhm. Wichtig, also vor allem im zu Hause, sage ich jetzt einmal, oder auf dem eigenen Grundstück, wäre es wichtig, dass man zum Beispiel so wenig wie möglich Gifte verwendet. Ja,
prinzipiell, weil das ist ja nicht nur für die Fledermäuse gut, das ist ja für die Schmetterlinge und für die Bienen.
Das ist ja der Hintergrund, genau. Ja, ja. Das ist, damit eben die Nahrungsquelle nicht versiegt in die Richtung.
Und auch nicht vergiftet wird.
Und vergiftet wird. Und dadurch eben auch nicht die Fledermäuse vergiftet werden. Man kann zum Beispiel Insekten sogar noch oder fledermausrelevante Insekten in den Garten holen, indem man spezielle Pflanzen pflanzt. Ja.
Ja.
Die zum Beispiel also Nachtfalter anziehen etc.
Okay.
Dann kann man natürlich schauen, eben am Haus selber, hat man jetzt einen Dachboden, will man den offen lassen für Fledermäuse. Ja. Man muss, was ja natürlich auch das Problem ist, warum Sachen zugemacht werden, das ist gerade bei Kirchen oder Schlössern oder so, damit die Tauben halt nicht reinkommen.
Okay.
Ja. Und da gibt es zum Beispiel schon Möglichkeiten, dass man
Tauben raus und Fledermäuse,
dass man da einfach Maßnahmen macht oder Einflugsöffnungen anbietet, wo einfach die dicke Taube weniger reinkommt und die schlanke Fledermaus.
Das schlanke Maus auch.
Ja, genau.
Nein, dicke Taube nicht. Ja.
Genau. Also alles das, klar. Ja, oder eben auch Spalten oder eben solche Bretter aufhängt. Mhm. Wichtig ist nur, dass man halt wirklich sich ein bisschen erkundigt.
Ja.
dass man nicht irgendwelche Bretter irgendwo hinhängt, sondern schon ein bisschen eben mit diesem Minimum an Spalt zum Beispiel. Ja, also, dass sie nicht so dick ist, also diese, dass die Breite nicht so groß ist. Genau.
Was mache ich denn jetzt? Also, woran erkenne ich denn, wenn ich eine Fledermaus finden würde, dass sie meine Hilfe braucht, dass sie dann die anruft? Ich meine, gut, bei meiner war das relativ leicht, weil die hat die Katze in der Reisen gehabt, aber
genau, also wenn Katzen irgendwie involviert sind, dann
kategorisch
sollte man sowieso anrufen oder vielleicht sogar, wenn man einen Tierarzt kennt, der sich dem annehmen könnte, würde vielleicht sogar den so gleich kontaktieren, ja, weil bei Katzen ist auch so, dass ich kann zwar den Rat dann geben, ja, aber ich kann der keine Antibiotika geben, etc. Ja, generell ist es so, also oft werden Fledermäuse am Boden vorgefunden, ja, sagen wir zum Beispiel, es war ein Sturm oder Temperaturveränderungen, also irgendwas, was die Fledermaus vielleicht überrascht hat.
Ja.
Und die halt, ist aus irgendeinem Grund am Boden gelandet, dann heißt das nicht gleich, dass die verletzt ist. Mhm. Also das sollte man sich einfach gut anschauen, vielleicht auch mit Handschuhen dann aufheben und erste Flugversuche machen. Also schauen, ob sie wegfliegt. Entweder aus der Hand selber, wenn sie aktiv ist, fliegt sowieso gleich weg. Wenn nicht, man kann sie irgendwo hinhängen und ein bisschen beobachten.
Ja.
Wenn man wirklich, was ich mich auch verstehe, dass viele Leute wollen dann nicht das Tier genauer anschauen, das heißt die Flügel aufspannen, ob da irgendeine Verletzung ist.
Da das hätte ich mir aber auch nicht getraut. Also, du hast die Angst, dass dir was abreißt.
Genau.
Es ist war wirklich, ich weiß nicht, was es für eine war, gell, aber es war halt, die war halt so groß ungefähr und hat kleine Ohrlis gehabt. Und ganz, also ich glaube, dass das Fell ganz flauschig war. Ich habe es nicht angegriffen.
Ja, das Fell ist immer ganz flauschig, ja.
Ja. Wahrscheinlich schon.
Das ist einfach Fell, ja. Deswegen.
Ich habe mich da nicht gegraust. Da habe ich mir
gedacht, mein Arm. Na eben, sie sind total lieb. Ja. Also, wenn du dir genauer anschaust, das ist. Ja, die meisten. Es gibt dann so ein paar vorzeige Arten. Es gibt hässliche
Arten. Also das muss man schon sagen.
Ja.
Aber hässlich ist keine Kategorie in der Natur, das weiß ich schon. Aber die haben halt nicht so diesen Puppy-Faktor.
Das Langohr ist zum Beispiel das Typische, das kannst du jedem sagen. Und das ist so herzig, weil das hat so, es lacht
und
fast.
Und dann ist das mit der komischen Nase, ist dann wahrscheinlich das Gegenteil. Beispiel.
Genau.
Baden ist es wurscht. Das ist, ja.
Genau, so ist es. Aber, ja.
Ja, wobei, ja. Dann sieht dann halt leichter. Also ich habe das irgendwo einmal gelesen, dass Forschungsgelder für süße Tiere total, also für kleine Pinguine und für Robben und so kriegt man total schnell Forschungsgelder.
Mhm.
Und für irgendwelche Schleimfische oder andere Spinnentiere ist es total schwierig, weil die halt einfach die sind uns Menschen, sage ich jetzt brutal, die sind uns wurscht, weil sie schier sind.
Ja.
Das ist ein ganz arges Thema eigentlich, wenn du dir mal überlegst, dass wir da so einen Lookismus in der Tierwelt anwenden.
Ja, na voll, aber du hast deswegen im Artenschutz eben, das sind dann halt diese Aushängetiere, die anderen natürlich mitfinanzieren.
Ja,
ja,
klar.
Weil anders geht es nicht. Das wäre natürlich
schon. Das Langohr ist euer Süßes, ist euer Maskottchen.
Ja, und so, wie soll ich sagen,
ist der Posterboy.
Ja, ja, genau. Posterbad.
Ja, alles klar.
Genau.
Erzähl noch ein bisschen was über die Forschung. Wie forscht ihr? Welche Methoden habt ihr? Fledermausforscherinnen und Forscher in Österreich.
Also es kommt natürlich darauf an, was die Fragestellung ist, aber so generell, was man sehr...
wahrscheinlich kein Soziogramm machen, eine qualitative Umfrage.
Nein, genau. Sondern wir sind natürlich sehr viel im Freiland unterwegs. Mhm. Entweder wir schauen uns die Quartiere an, wir zählen die Fledermäuse in den Quartieren, wir machen Ausflugsbeobachtungen.
Wie funktioniert das Zählen? Ich meine...
Du gehst also im Sommer zum Beispiel, wenn es jetzt es geht um einen Dachraum, Dachboden, da gehe ich rein und zähle die Tiere, so wie ich sie sehe. Ja. 1, 2, 3, 4.
So wie die Sterne am Himmel.
Ja, genau. Und das kann, ich meine, manchmal ist es recht schwierig, weil sie wirklich wie so ein Bulk aufeinander hängen. Dann habe ich halt, keine Ahnung, plus minus 10% Fehlerquote oder so. Ja, genau.
Okay.
Aber manche hängen total brav weit auseinander, die kann man besser zählen, sind da weniger. Oder manche sind da, wenn man reingeht, flattern sie mal alle auf, dann kannst du sie auch nicht zählen, sondern du musst halt warten, bis sie sich wieder beruhigt haben und hinsetzen und dann zählen.
Aber dann kriegt man sicher die Skills, dass man das dann einschätzt und so.
Ja, genau. Du kriegst dann einfach, du weißt, wie du die verhalten musst. Ja. Und
okay. Aber bei Ausflugszählung hast du gesagt?
Bei Ausflugszielen, das machen zum Beispiel auch, das können allein machen, ja. Also meine Mutter zahlt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten schon.
Ja, ist egal, jedes Mal, wenn ich Schmelz fahre auf Nacht oder am Abend, also, dann sehe ich eine Fledermaus.
Ja, genau, aber das hat nichts mit Zählen. Ich meine, du kannst dir schon zählen, aber das. Ja, genau, das bringt dann auch mit Fledermaus, also mit der Ausflugszählung, meine ich, du sitzt vor einem bekannten Quartier, weißt, dort fliegst du aus und wenn es ausfliegt, zahlst du. Und das ist bei. Kommt auch wieder ein bisschen drauf an, manche Orten sind ein bisschen einfacher, weil sie Vordämmerung ausfliegen, manche Orten sind ein bisschen schwieriger im Sinne von jetzt, weil es spät wird. Ja. Also im Sommer, keine Ahnung, wenn es erst um 9, 10 dunkel wird, dann ist es für die meisten Leute zu spät. Ja. Ja. Sonst setzt sie halt einfach hin. Du hast, je nachdem wie groß das also die Population da drin ist, hast du einen Handzähler dabei. Oder im Idealfall das zu zweit. Ja, den klickst, genau. Oder du bist zu zweit, wo einer ein Strichel macht, einer sagt an, oder weil du kannst nicht gleichzeitig aufschauen. Und also zu bestimmten Zeiten werden es dann wirklich viele, die ausfliegen. Die drängen sich dann wirklich durch das Loch durch. Genau, und das sind eben Ausflugs. Das ist quasi eine zweite Methode, wie du erfahren kannst, wie viele da drin sind.
Cool. Und Beringungen macht es ja auch, hast du gesagt?
Beringungen machen wir momentan nur mehr selten. Also das ist wirklich nur für ganz spezielle Fragestellungen, weil einfach ein Ring die Fledermaus beeinflusst.
Okay.
Ja, er ist nicht ideal. Es ist, ich meine, gut, das Gewicht ist natürlich so abgestimmt, dass es die Fledermaus nicht stört, aber es kann durch die Reibung können Verletzungen entstehen etc. Also wir machen es mittlerweile gerade bei ziehenden Orten, weil es halt da noch immer wenig, es ist schon sehr viel bekannt auf einer Seite, aber andererseits noch immer zu wenig. Freiraum, Und ich glaube, es ist gerade bei den Abendseglern nicht so, dass sich da eh gerade ein bisschen was verändert. Ja? Also normal ist so, bei uns sind vor allem die Männchen im Sommer. Und die Weibchen kommen dann im Herbst aus dem Nordosten zu uns, überwintern und fliegen im Frühjahr wieder zurück. Und da kann es aber natürlich sein, dass sich das dann irgendwie verändert, dass vielleicht gar nicht mehr so viele Weibchen wegfliegen, weil's sondern die ersten, genau, weil ja, dass also die ersten vielleicht da bleiben. Ja. Das gleiche wie die Alpenfledermaus zum Beispiel, hat eigentlich nichts mit dem Habitat zu tun, sondern das ist eine Mittelmeerfledermaus. Also sie kommt aus dem Mittelmeergebiet. Ja. Eine Karstregion ist Spaltenbewohner und die hat es früher bei uns nicht gegeben, aber die ist die jetzt nach Norden. Genau, die ist jetzt nach Norden gewandert.
Okay, alles klar. Wann hat denn die Fledermausforschung begonnen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es hat sehr viel an Einzelpersonen, so wie der Spallanzani eben, den das interessiert hat, wie das funktioniert. Aber da sind natürlich viele andere noch zu nennen, die jetzt gar nicht alle im Kopf habe. Aber was auch interessant ist, eben auch mit dieser Echoortung. Also weil die ist ja dann erst 1900 irgendwas, 23 oder so, sind sie überhaupt draufgekommen, dass die Fledermäuse eben mit Ultraschall.
Hast du vorher eigentlich schon das Konzept der Echo, also weil Echo, also dieses Echolot ist ja, das gibt ja U-Boote und so weiter. Haben wir das an den Fledermäusen kopiert? Nein, wir haben es vorher gewusst und sind draufgekommen, die Fledermäuse nutzen das.
Okay. Genau, so war das. Ja. Da waren wir in dem Fall schneller mit dem Radar, mit dem System, genau.
Ja, schneller waren wir nicht, aber 50 Millionen Jahre, aber wir sind selber drauf gekommen.
Genau, sowas, genau. Und seitdem zum Beispiel, obwohl ich glaube, es war später.
Wurscht.
Weiß nicht
mehr. Das ist so schlimm.
Auf jeden Fall, seitdem hat es ja erst überhaupt den Start gegeben, dass man sich beschäftigt hat mit der Echoortung an sich. Also von dem her, das ist zum Beispiel ein recht junger Forschungszweig. Ja. Und das passiert mittlerweile auch immer mehr, weil früher hat man halt wirklich die wenn du eine Fledermaus, die hörst du ja nicht, sondern es gibt Geräte, sogenannte Bettdetektoren, die Fledermausrufe hörbar machen.
Okay.
Und früher hat man die halt anstands aufgenommen und sich angehört und die Art irgendwie halbwegs bestimmt. Und heutzutage passiert das zum Teil aber automatisch. Ja, wir haben Geräte, die stellen wir raus. Wenn der Fledermaus vorbeifliegt, nimmt er den Ruf auf. Und zum Teil gibt es dann auch schon so Programme, die diese Rufe gewissen Orten
zuordnen können
okay, oder Orten oder Rufgruppen etc. Also
cool.
Von dem her. Und ich glaube, was schon, weil du geschichtlich gefragt hast, da, ich glaube, früher, dadurch, dass halt zum Beispiel die Höhlenforschung gibt es ja auch schon länger und da gibt es schon ein bisschen so Parallelen. Also es hat halt von früher, wenn man Zählungen aus Winterquartieren oder überhaupt aus Höhlen hat, das sind halt alles Höhlenforscher.
Okay, den halt drauf, hey cool, das hängen Fledermäuse.
Genau, die ersten
Zählungen gemacht haben. Ja, wenn du ein interessierter Mensch bist, dann interessierst du dich für alles.
Ja, ja, und
du wirst dann halt gerade da hängen.
Die haben, die haben dann auch die ganzen Beringungen gemacht. In der Hermannshöhle zum Beispiel sind irrsinnig viele Sachen erforscht worden, also Fledermaus-technisch.
Okay.
Genau, und Beringungen durchgeführt worden. Und
ja. Wie geht es der Fledermaus in Österreich?
Momentan recht stabil für die meisten Arten. Ja. Das Problem ist halt auch, dass dadurch, dass du manche Arten nur schwer bestimmen kannst, nur dass die schwer nachweisbar sind, kann man es jetzt nicht für alle Arten explizit sagen.
Ja.
Aber so die meisten europaweit sind momentan recht stabil. Das kann sich aber natürlich sofort ändern.
Weil wir nicht wissen, was für eine Dings.
Ja, Klimawandel. Es kann sein, dass wenn der Winter jetzt so ist, es warm wird, aber noch keine Insekten da ist, dann ist das natürlich für die Fledermäuse auch nicht gut, weil die wachen auf, die merken natürlich diesen Temperaturumschwung, weil das sind, glaube ich, so mikroklimatische Sachen, die da passieren. Und wenn die zu oft aufwacht und noch keine Nahrung da ist, ist das natürlich auch nicht ideal.
Ja.
Also das sind halt, deswegen ist es zwar einerseits irgendwie so, man hat das Gefühl, okay, es ist ein bisschen stabilized, aber es kann jederzeit irgendwie ausbrechen, und vor allem, wenn man nicht drauf schaut. Ja.
Ja. Gut. Ich glaube, wir haben die Fledermaus fein umfasst.
Zumindest einmal alle Themen irgendwie ein bisschen angekratzt.
Genau. Danke für die interessanten Ausführungen über Fledermäuse.
Gerne.
Wir sehen uns dann in der Höhle wieder.
Ja, freue mich schon. This is Backcountry.